Los.
Prost, Digga. Scratch, Horst. Willkommen beim Biertaucher Podcast, Folge
132. Wir schreiben den 25.11.2013.
Und wir befinden uns beim Garib in der Zypresse.
Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Na,
super.
Geht doch jetzt schon sehr elegant.
Okay, ja, dann rituelle Frage. Hast du was erlebt?
Ja, diesmal kann ich das bejahen. Ich war bei der Kindermatinee von Siemens veranstaltet, die versucht, Kindern Wissenschaft zu vermitteln.
Mhm.
Ja, davon kann ich berichten.
Aber wie bist du dort als Nicht-Kind hineingekommen?
Ja, Familie und also. War mit einem kleinen Neffen dort.
Mhm.
Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen.
Okay.
Erlebten. Was hast du erlebt?
Ich kann berichten von der Seniorenmesse, wo ich mich herumgetrieben habe, und von der Buch Wien-Messe, wo ich auch ein Interview habe, was Sie im Anschluss hören, nämlich vom Albert oder Alfred Knorr, Wiener Thriller-Autor.
Interessant, ja.
Okay.
Also ich habe bei der Buchmesse habe ich nämlich gehört, die Anfangsrede hat da, glaube ich, eine Autorin gehalten und so. Und das war eine Brandrede gegen Amazon, den Marktmonopolisten. Das war sehr interessant zu hören. Und ein Freund von mir hat dort an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Mhm. Werde ich ihn vielleicht noch extra mal befragen.
Cool,
eben
ja.
Zum Büchersterben, E-Book, wo geht's hin? Ja. Starten wir mal.
Ja, aber ich glaube, du hast eine Meldung von einem Hörer von uns.
Ja, ich habe sogar zwei Meldungen von Hörern von uns. Einerseits hat uns nämlich der Bernhard gepostet in den Community-Bereich von Google+, dass er die Biertaucher immer über einen Podcast-Client hört für Android, den ich nicht gekannt habe, den AthenaPod, glaube ich, heißt er. Gut. Jetzt mache ich mal kurz noch meine...
Und die sind jetzt irgendwie... Die haben jetzt eine G-Podernet-Unterstützung, hat er geschrieben, oder?
Genau. Also erstens danke, Bernhard, für das Feedback. Interessiert mich auch sehr. Jetzt habe ich nämlich heute mal Recherche angefangen und gesehen, dass sich unter Android einiges macht unter den Podcast-Clients. Also so wie ich angefangen habe, hat es wirklich nur ein Bayon-Pod gegeben oder fast nur. Und jetzt gibt es da einige Alternativen anscheinend. Und der Vorteil von AthenaPod ist zum meisten mal seine Lizenz. Die steht unter einer MIT-Lizenz, das heißt, die ist schon mal deutlich freier und ist über den F-Droid-Store, den wir schon besprochen haben. Das ist ein alternativer Google Play Market, wo man ausschließlich freie Software...
guten Sachen fürs Android-Handy kriegt.
Das ist wirklich entspannend.
Das heißt, der kostet auch nichts im Gegensatz zum BeyondPod.
Ja, richtig.
Podcatcher.
Genau. Also der ist gratis. Und ich habe ihn mir schon runtergeladen und angeschaut und... Schaut, es hat eigentlich von Grund auf alles, was man haben könnte, also haben möchte, wie gesagt.
Also Antenna-Podcast.
Antenna-Pod heißt der.
Antenna-Pod, okay. Ja.
Genau. Und im Zuge dessen habe ich dann noch weiter recherchiert und bin auch auf ein anderes interessantes Projekt gestoßen, nämlich den Podder.
Den Podder.
Und der Podder hat sich in sein Mission Statement reingeschrieben. Ah, hallo Harald.
Servus Harald.
Hallo. Der hat sich in sein Mission Statement reingeschrieben, er lehnt sich an G-Podder an, ist inspiriert von G-Podder. Und dann habe ich ein bisschen nachgewassert, weil auf der Homepage ist die Lizenz nicht da gestanden, aber ist eine Gratis-App und ich habe mir gedacht, was ist da los? Habe ich mal nachgeschaut, auf welche Library sie zugreifen. Und das greift auf eine Library, die wird auf GitHub gehostet, steht auch unter GPL und ist eine Portierung der G-Podder Library, die von Thomas Perl programmiert wurde.
Oh,
und das ist eine Portierung, eben weil ja die G-Podder Library in Python geschrieben ist, in Java.
Ah.
Und steht unter der richtigen Lizenz. Also das
auch, ein, auch freie Software.
Ja, auch freie Software. Mhm. Zumindest die Library, auf die sie zugreift. Die App selber konnte ich leider keinen Lizenzhinweis finden. Aber interessant, es tut sich was. Also stay tuned. Ah ja, und was der Bernhard natürlich auch erwähnt hat, was ich mir auch noch nicht dazu gekommen bin, anzuschauen, dass G-Podder auch eine neue Version hat. Er schreibt da, G-Podder.net hat eine neue Version, bin ich mir aber nicht sicher, ob es wirklich G-Podder.net oder G-Podder ist. Die ist jetzt in der neuen Version 0.9.8 erhältlich. Mhm. Na bitte, ist gut für uns, oder? Für die Endkanäle.
War gut, ja.
Kommen raus.
Dann grüßen wir mal den Harald.
Harald. Hallo.
Harald, wo hast du deine Schachtel? Hast du gar nichts mitgebracht?
Ich darf dir nichts sagen, ich habe nur kein Bier.
Also, ja, genau.
Na, dann machen wir mal weiter. Ja, und dann hat es eine Meldung gegeben von Christoph, glaube ich.
Ja, natürlich, der Christoph. Ja, danke auch für das Feedback. Spitzenmäßig. Und ich glaube, die Nachricht ging eher an dich, weil du damit Erfahrung hast.
Sandwich.
Es gibt nämlich ein Add-on für die...
Bitcoins für Scratch.
Genau. Erklär mal kurz nochmal für die Leute, die es nicht wissen, was ist Scratch?
Okay, das ist leichter zu erklären als was ist Bitcoin. Also ja. Scratch ist eine Programmiersoftware, die vom MIT entwickelt wurde, Massachusetts Institute of Technology. Und da können jetzt Kinder oder auch große erwachsene Kinder können eigentlich sehr leicht grafisch kleine Spiele oder kleine Filme programmieren damit. Mhm. Und indem du einfach so wie Lego-Steine so Logikklötzchen zusammenschiebst und dann bewegt sich halt ein Sprite und kannst du ein kleines Hüpfspiel oder einen kleinen Quiz oder ein kleines interaktives Ding.
Also du codest ohne zu schreiben.
Warum tust du den Daumen jetzt runter?
Nicht begeistert von Scratch. Aber das können wir ja noch.
Sprich, Harald, du hast ja...
Elaborieren.
Ich sag später was, red weiter.
Okay. Ja. Na gut, und das ist anscheinend eine Bitcoin-Schnittstelle, damit du per Scratchern, also Leuten, die da ein Programm gemacht haben, das du magst, Bitcoins geben kannst. Ich habe aber noch nicht rausgekriegt, ob es funktioniert. Ich habe nur die Homepage gesehen, also, dass sie das machen wollen und auf GitHub gepostet.
Also interessant. Also
kann den Code anschauen schon.
Gemäß dieser Logik wäre das vielleicht dann auch so ein Baustein, den man reinzieht und dann hat man ein Objekt und dann so vielleicht Bitcoin.
Ja, und zwar das Scratch 2.0, also das ist die webbasierte Version, hat nämlich die Möglichkeit, oh je, Harald ist nicht begeistert.
Wenn man Flash dazu braucht.
Okay,
ja, wahr. Ohne Flash geht nichts.
Autsch, ja, dann müssen es noch.
Noch. Ja, wird schon wehren. Also bei diesem proprietärer Flash-Technologie verseuchten Scratch 2.0 hast du die Möglichkeit, eigene Logikblöcke zu designen. Und diese ganze Bitcoin für Scratch-Sache ist eben basiert auf so einem selbstdefinierten Scratch-Block.
Cool.
Also das ist der Sinn. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das funktioniert, weil das auch meinen Schülern zum Beispiel die Möglichkeit geben wird, unkompliziert Geld zu verdienen, wenn sie ein schönes Scratch-Spiel
haben. Das ist ein kleines Projekt und du hast dann gleich eigentlich so eine Geldanbindung sozusagen.
Ja, also ist ja cool, wenn du als 15-Jähriger, auch wenn das nur ein paar Milli-Milli-Milli-Bitcoins sind, ist das ein schönes Gefühl, wenn du jetzt für dein Spiel, wenn das irgendwem so gefällt, dass der dir unkompliziert Geld überweisen kann. Mhm. Und meistens haben 15-Jährige noch keinen PayPal-Account und noch keine Kreditkarten, aber meistens auch keine Bitcoins, aber Bitcoins kann man sich wahrscheinlich leichter besorgen als Kreditkarten. Ne?
Ja. Na super, ein super Tipp. Danke, Christoph. Ja. Während der Harald weiter sein Setup aufbaut.
Harald baut hier gerade seinen
ganz
Mac OS verseuchten proprietären Laptop auf.
Allerdings mit wundersamen und Boxen
eine
dazu.
Eine Schachtel.
Juhu. Eine gelbe Box und eine graue Box und eine gelbe Box.
Und er macht seine Schachtel auf und der
kommt ein
die Ethernet. Umschalter drinnen sind, ne? Ja, na dann erzähl mal von den Wissenschaft für Kinder, das du besucht hast.
Ja, da war ich am Sonntag dort. Das findet statt, was war das, 21. Bezirk in den Outskirts von Wien, also ganz weit draußen. Siemensstraße 3 heißt das auch gleich. Und allein das Gebäude ist schon...
War das jetzt im Siemens-Komplex?
Ja, genau. Schaut ein bisschen aus wie ein kleiner Google-Campus. Ist ja, eine eigene Bank, Reisebüro.
Siemens-Stadt.
Ja, wirklich war also.
Vor allem in der Pampa, ne? Da nimmst du so Felder und nicht eine Schnellbahnstation Kilometer
weg. Genau. Also hatte schon mal ein bisschen Eindruck gemacht. Könnte man sich einen guten, also Tipps vielleicht, wenn man jemanden Science-Fiction-Film in Wien drehen möchte, vielleicht kann man da so nahe Zukunft Science-Fiction dort drehen vielleicht.
Ist ja, ich meine, wenn du dort wohnst, kriegst du eigentlich von Wien nichts mehr mit, ne?
Ja, stimmt, ja. Du bist dort in der Stadt.
Fast so. Von der Pump, also bleibst in dem Campus, ja.
Ja, irre. Ja, und hat stattgefunden, weiß nicht, um 10 Uhr oder um 9 Uhr hat es gestartet, also Vormittag. Und da gibt es zwei Schichten von dieser Veranstaltung. Die eine ist von, glaube ich, 2- bis 5-Jährigen und dann gibt es noch eine zweite Veranstaltung für die 6-Jährigen und Älteren. Mhm. Und ich war die für die Jüngeren, in der jüngeren Schicht. Und ja, also ich habe das natürlich kritisch...
Schon deutlich über 20.
Ja, also waren genug, also
waren genug begleitet.
Man fällt nicht auf, okay, ich war ja auch mit der Family dort. Das heißt, ich habe mich zu den anderen Eltern gut eingereiht. Und Wird kein Geld dafür verlangt, basiert auf freiwillige Spende, die für karitative Zwecke investiert wird. Und ich habe das natürlich sehr kritisch beäugt, ob da jetzt irgendwie Siemens-Zucker ausgeteilt wird oder ob das sehr gebrandet ist.
Hirnwäsche für Kinder?
Ja, aber gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Also das wird veranstaltet, also da ist ein Keyboarder dabei, einer, glaube ich, der eher vom Gesang kommt, das ist eine künstlerische Truppe und ein Tänzer ist auch dabei. Und das moderne Thema, ich war ganz erstaunt, war Netzwerke und Mega-Netzwerke.
Cool.
Ich meine, für ab 2- bis 7-Jährige fand ich das beeindruckend.
Also die Zielgruppe war wirklich 2- bis 7-Jährige.
Ja, genau. Und sie erklären, was ist ein Netzwerk. Okay. Und unkonventionell. Ich meine, gleich am Anfang ist ein Auftritt vom Spider-Man in seinem Netz, wieder mal das so erklärt. Dann wird ein Spinnennetz gezeigt und verschiedene Metaphern für Netzwerke gezeigt. Haben sie es auch sehr eindrücklich gezeigt. Zum Beispiel haben sie dann, also die Eltern sind hinten, konnten hinten auf Stühlen sitzen und zwischen Bühne und dem zwischen Bühne und Eltern gab es noch einen Sitzbereich für die Kids und da hat der Professor, ich glaube Science Man hat er sich genannt, hat da eben dieses Netzwerk erklärt und präsentiert und auch gesungen, das ist so eine Show und teilweise auch direkt mit den Kindern gearbeitet, beispielsweise um das Netzwerk zu erklären, hat er dann so ein Bündel Schläuche genommen und hat die Enden der Schläuche immer Kindern gegeben und hat sie was reinsagen lassen und die haben dann am anderen Ende gehört und dann war es ihnen klar. Oder zum Beispiel hat er gezeigt, einen Vorteil vom Netzwerk, hat er einen Vater irgendwie so 5 Meter entfernt gestanden, hat ein Windrad in die Höhe gehalten und gesagt, bitte blasen Sie und bringen Sie das Windrad zum Blasen. Hat er nicht geschafft, aber wenn das natürlich vor einem Schlauch gehalten worden ist, ist das gut gegangen. Das war so die erste Hälfte und ich meine, für die Kids da war das mit Gesang und es war echt lieb gemacht und so. Die zweite Hälfte hat auch, da wurden so die Kinder von den Eltern getrennt.
Und du warst dann bei den Kindern oder bei den Eltern?
Ich war bei den Eltern.
Okay, ja.
Und also die mutig genug sind, die anderen wurden natürlich nicht getrennt. Also für den Kids muss man ja auch immer nachfragen. Und die Eltern, das war ziemlich kurios, wenn man da am Vormittag dort mitten in der Pampa steht und in diesem Vortragsraum, die haben dann mit dem Science Man den Walkürenritt als Chor einprobiert. Er hat dann Frauen und Männer auf zwei Seiten, hat uns dann noch irgendwie eindeutig erklärt, wie man singt, also erstmal die Arme baumen lassen und richtig atmen und so. Und dann haben wir es immer schon gesungen, also ohne Text natürlich, nur und dann haben wir diesen Chor einstudiert und währenddessen hat der Tänzer halt mit den Kids einen so kleinen Tanz einstudiert, so im Kreis gehen und so. Und am Ende haben wir wieder beide in einen Raum zugeführt. Man hat halt, die Eltern haben gesungen, die Kids haben dazu getanzt und dann war das abgeschlossen.
Und das war dann ein schönes Erlebnis?
Ja, das hat schon funktioniert. Ich meine, ich war etwas müde von meinem Vorabendprogramm und war die Chorprobe echt 20 Minuten.
Was hat das Ganze mit Netzwerk zu tun gehabt?
Ja, das ist vielleicht dieses Kooperative, aber da muss ich auch sagen, da hat es das Thema verlassen, da war einfach so ein gemeinsames Erlebnis da mit Tanzen und Ding. Aber da hat es ein bisschen den Fokus von diesem Netzwerk.
Klingt für mich, dass das damit zu tun gehabt hat, dass der Vortragende wahrscheinlich aus der Musikrichtung kommt und
eindeutig, er hat das auch
sein Programm eingebaut hat mit Gewalt.
Er hat das auch ziemlich ernst genommen. Also man konnte es natürlich sich da nicht so gut drücken am Anfang. Deutlich so eine hintere Reihe und Dinge und so. Aber er hat schon die Münder aufmachen und er will euch hören und bei den Frauen war er besonders streng, die mussten noch dreimal länger muss ich
Prost.
Aber du hast ganz recht, also da war es. Aber das hat den Kids auch Spaß gemacht und es war in Ordnung. Dauert 80 Minuten, ist jetzt nicht ewig lang. Und
es hat kein Kind durchgeblärt oder ständig aufs Klo müssen oder so. Also die Kinder waren bei der Sache.
Total, also dadurch wahrscheinlich auch das mit der Trennung hat gut funktioniert irgendwie. Die waren eigentlich alle ziemlich Ding. Ich meine, sie haben sich auch wirklich, die haben anscheinend schon Erfahrung. Also dann zwischendurch hat es dann auch Kekse gegeben. Und er hat auch für Kinder, die besonders gut geantwortet haben, also so Stofftiere dann ausgeteilt Also die waren da schon ziemlich eingebunden.
Natürlich steht von Siemens, dass er sich da so.
Ja, es ist auch unter irgendeiner Urdel/Nachhaltigkeit, dass wir dieses Projekt machen. Einen Creepy im Moment hat es gegeben, da hat sich zumindest ein kleiner Neffe ein bisschen gefürchtet. Sie haben auch das Netzwerk erklärt anhand des Knochenmannes, und das war so ein Tänzer mit schwarzen Kostüm mit aufgemachtem Skelett. Ein bisschen unheimlich gewesen. Die meisten war es aber ich. War kein großes Heulen losgegangen, aber ein paar Kids haben sich ein bisschen gefürchtet, weil er dann auch durch die Kinder durchgetanzt ist, der Knochenmann. Ja. Aber alles in allem kann man doch machen. Ich meine, es für lau und wenn man dann ein bisschen spendet. So. War wirklich in Ordnung. War kein sinnloses Firmen-Event oder so.
Cool.
Ja.
Na dann leiten wir über vom Thema Netzwerk zum Thema Arbeit.
Was ist das Thema,
Harald? Ja, der Harald hat da so eine Box, wo so kleine Lampen leuchten.
Ja, also ich habe da ein paar Sachen mit. Von OS Domotics ist mal wieder mal die Relaisbox in Aktion. Diesmal. Das heißt, die Relaisbox heißt Powerbox.
Okay.
Offiziell.
Und da sind vier Relais drinnen, ne?
Genau, das ist die Powerbox 4. Und es wird dann auch eine 8er geben mit 8 Relais.
Und da kann man. Das ist halt super leid. Das hat den Sinn, dass ich jetzt da irgendwelche Sachen schalten kann da drinnen.
Ja, genau. Das
also per Elektronik.
Das ist in einer Box, die man mit einem Dichtungsring abdichten kann, dass sie gegen Spritzwasser geschützt ist. Zum Beispiel auch im Keller einsetzbar. Mhm. Oder im Garten irgendwo. Und da kann man eben 8 Lasten schalten. Mit 240 Volt und bis 10 Ampere.
Also es gehen 8 Stromleitungen rein und 8 Stromleitungen raus. Ich verstehe
genau.
Ich das richtig.
In der 4er Box 4 und in der 8er Box 8.
Und der Software kann ich sozusagen bestimmen, wann die geschaltet werden oder wie?
Die hängen das über das Merkur-Board an der Funkwolke.
Okay, ja.
Haben eine IPv6-Adresse. Und über die kann man es einmal anpinnen und kann auch die Relais schalten.
Sozusagen, du hast 8 Stromquellen, die du ohne Kabel einfach per WLAN ansteuern kannst und verwalten kannst.
Ja, das ist kein WLAN, sondern 802.15.4.
Sixlobahn.
Das ist Sixlobahn-Protokoll.
Und als Applikationsprotokoll verwendet man, es wird geroutet.
Ja.
Ja, nicht gebridged, sondern in dem Fall geroutet, echt geroutet. Mhm. Das heißt, die Funkwolke hat ein eigenes Präfix und dein LAN hat ein eigenes Präfix und das wird wirklich geroutet. Ja. Das hat den Sinn, dass nicht Informationen in die Funkwolke kommen, die nicht hinkören.
Das heißt, du gibst das Präfix an und weißt, okay, jetzt bin ich in meinem Sixlobahn-Netzwerk und kann dort meine Geräte ansteuern und das kommt nicht durcheinander mit einem restlichen WLAN-Kram-System, den du am Laufen hast.
Du bekommst bei der Funkwolke einen eigenen Nummernbereich und der Router weiß, wo der Nummernbereich ist und kann dann entscheiden, welcher Traffic gehört in die Funkwolke und welcher nicht.
Okay.
Hilft die Bandbreite auch zu begrenzen in der Funkwolke und ist auch eine gewisse Sicherheit, dass nicht jedes Paket überall hinkommt.
Ja,
da sieht man jetzt eben in zwei Leuchtdioden leuchten, wenn man sie mal einsteckt. Die eine Leuchtdiode zeigt dann auf dem Relaisboard, dass die 5 Volt anliegen. Und dann gibt es eine zweite, kleinere LED, die zeigt an, dass die 3,3 Volt am Funkmodul anliegen und es ist betriebsbereit. Und das kann man über einen Browser, zum Beispiel mit dem Cooper-Plugin, also wie Kupfer auf Deutsch, kann man dieses Core-Protokoll sprechen. Und das ist eben von der ETF entwickelt worden für die Haustechnik.
Okay.
Das Interessante ist, dass so eine Core-Ressource, nennt man das, oder ein Core-Funkknoten, muss eine Eigenschaft besitzen, die heißt Well-Non-Core. Wenn du die klickst und du sagst Get, dann bekommst du die Eigenschaften, was kann die Box. Und da sieht man eben, wenn man es dann liest, man kann abfragen die LEDs, die Relais, Info und die Batteriespannung. Also in dem Fall ist es die Versorgungsspannung des Moduls.
Hast du einen Vorspeisenteller?
Wenn wir jetzt auf Relais klicken und sagen Get, dann sehen wir hier, wenn wir es uns in nativer Form anschauen, dass wir einen JSON-File kriegen, wo man sehen, Relais 1 bis Relais 4 ist ausgeschalten.
Genau, da sehen wir der Anführungszeichen R1, R2, R3, R4 für die Relais und alle sind off geschaltet.
Und oben sehen wir noch, die Antwortzeit war 319 Millisekunden. Das ist nicht immer gleich, das ist halt je nachdem, wie es halt ist.
Und über diese Web-Oberfläche kannst du jetzt einen von denen schalten?
Das werden wir jetzt probieren. Wenn man in der Web-Oberfläche dann einmal auf Relais geht, dann kommt eine Erklärungszeile. Da kann man dann in der URL angeben, in dem Fall gibt man die Adresse an, die IPv6-Adresse, dann das Port und Schrägstrich Aktuators, also da kann man was schalten, Schrägstrich Relais. Und dann muss man noch sagen, welches Relais. Ja? Da schreibt man dann eben Fragezeichen Type ist und welches Relais. So wie man es gewohnt ist bei Web-Variablen. Gibt man mal Type ist 1.
Und dieses noch Coop, nicht user-friendly ist.
Aber dieses Coop zu sprechen, braucht man ein eigenes Plugin? Oder
dieses Cooper-Plugin ist eigentlich zum Experimentieren gedacht. Ja.
Okay.
Wenn du das vollautomatisch machen willst, gibt es 3 übliche Lösungen. Entweder du nimmst Lean WebKNX, dann hast du einen grafischen Smart Home Server, der das für dich machen kann.
Okay.
Oder du nimmst OpenHAB mit dem Core-Plugin von Peter Schleinzer. Mhm. Und seit kurzem kann man theoretisch auch Mayo Domo Home nehmen von einem Russen, das dort sehr verbreitet
das
ist.
Du, ja, das hast du erwähnt, ja.
Das ist in PHP geschrieben, weil manche sagen, ne?
Ja, PHP ist immer so ein rotes Tuch.
Ein rotes Tuch für manche. Hat aber interessanterweise Blockly integriert.
Was besser ist als Scratch.
Das ist so etwas Ähnliches, was in Scratch auch drin ist, ein Blocks-Editor. Mhm. Mit dem kann man dann in Blöcken eben seine Logik definieren, die dann serverseitig abgelegt wird in PHP. Ja. Das heißt, dieses Blockly hat schon Befehle drin, da kann man grafisch seine Logik zusammenziehen. Da sagt man ja, und dann wird PHP-Code erzeugt, der gleich wirklich überfließt ins System und dann die Steuerung übernimmt.
Nein, du kannst deine Hardware sozusagen grafisch programmieren damit.
Du kannst deine Logik grafisch programmieren, serverseitig.
Ja. Cool, ja. Du greifst du jetzt auch zu die gelbe Box. Ich nehme an, er spricht jetzt.
Momentan hängt der Laptop über ein Kabel an dem Edge-Router.
Ah, ja, genau. Das
ist der in dem Edge-Router ist ein Linux-Modul drin und ein Merkur-Board. Da wird es übersetzt in eine Funkwolke.
Und die
über die Funkwolke geht es dann zu der Powerbox, die das Korb wieder empfängt und wieder retour antwortet.
Schön.
Ja. Also alles über IPv6 UDP.
Und das könnte aber auch ein Raspberry machen, ne?
Was
also ein Raspberry mit Merkur-Board könnte jetzt auch dein Laptop und den Edge-Router
ersetzen. Ja, man hat da mehrere Möglichkeiten. Ja, der Edge-Router ist für Leute gedacht, die Plug-and-Play wollen. Mhm. Ich stecke es an und geht. Man kann auch theoretisch einen Raspberry nehmen mit einem
Dankeschön.
Merkur-Board. Sich selbst einen Edge-Router bauen. Wir haben dazu ein Image auf unserer Webseite. osdomotics.com.
Okay.
Wiki, und da kann man sich das runterladen.
Ist das schon eine ganze Distro, die vorkonfiguriert ist?
Ja, oder? Man kann entweder die fertige Distro runterladen, oder es ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man sich das selber bauen kann. Ja.
Nice.
Aber da sage ich gleich einmal, nehmt sich einen Tag Zeit. Weil der Raspberry ist nicht besonders flott. Beim Kompilieren dauert es. Also.
Ja, wenn man bauen muss, muss man
muss Teile bauen auch. Ja.
Man könnte cross-compilen, oder? Man könnte so anders bauen und dann rüber spielen.
Das könnte man auch, dazu haben wir aber keine Anleitung, aber man findet cross-compile-Anleitungen.
Und die Box kann ich jetzt schon bei dir im Shop kaufen?
Ja, wir werden dann eine Mail rausschicken, wen es interessiert, dass man Vorbestellungen entgegennimmt und dann bauen wir welche. Ja. Und je nachdem, wie viele Leute das wollen, bauen wir 10, 20, 30.
Und ganz konkret, ich könnte das jetzt, wenn ich ein Gartenhaus habe mit Garten, könnte ich das machen, um sozusagen per Computer meine Spritzanlage und meine Gartenbeleuchtung zu schalten, wann es mir passt.
Genau.
Oder mit einem Wetterfühler halt, wenn es der Wetterbericht sagt, es regnet nicht, es regnet, dann den Spritzer abschalten oder so. Mhm.
Du kannst es natürlich beliebig mit allen Webquellen kombinieren und dann eben steuern. Ne? Jetzt werden wir mal ein Relais einschalten.
Mhm. Das heißt, wenn die Webcam einen Intruder entdeckt auf der Garageneinfahrt, dann geht der Rasensprengler an und macht den mal nass.
Abwehrsystem.
Genau.
Jetzt
und dann der Topf mit Tee und Federn.
Jetzt habe ich Boot gedrückt also und die LED leuchtet.
Am Computer was gedrückt und es leuchtet ein grünes Lampe.
Ja.
Jetzt mache ich ein Foto von einem grünen Lampe. Ich vermute schon jetzt, dass das nicht so ganz toll ist wie unser Ergebnis jetzt.
Wie kann man noch Coop reden? Es gibt auch die Libcoop für Linux. Ja, okay. Da kann man das über die Kommandozeile machen. Und
die Libcoop gibt es schon als vorkompiliertes Paket.
Man lädt es auf SourceForge runter, sagt Configure Make.
Okay.
Und unter Examples da drinnen hat man dann einen Coop-Client.
Okay.
Dann können wir zum Beispiel auch das zweite Relais einschalten.
Ich habe noch ein Foto. Es brennen zwei grüne Lampen.
Wahnsinn. Dann schalten wir noch das dritte ein und das ist Klack.
Ich kann mir gar nicht mehr nach mir fotografieren. Wahnsinn.
Dritte Lampe. Also
der Harald drückt auf einmal einen Knopf im Laptop
und ich werde jetzt das Relais aufnehmen.
Das
war dein Fotoapparat.
Ja. So, das ist Klack. Haben Sie das gehört? Es sind vier rote Lampen, grüne Lampen, ein rotes. Ich fotografiere es nicht.
Also, rote Lampen sind die 5 Volt, dass sie vorhanden sind für die Schaltung. Und die vier grünen Lampen sind das Relais 1 bis 4. Und dann gibt es noch ein zweites rotes Lampen. Das zeigt an, die 3,3 Volt sind da.
Vom Merkur-Board.
Ja, vom Merkur-Board. Und dann ist am Merkur-Board selbst noch eine Leuchte, oder? Die blinkt und leuchtet kurz, wenn ich es einstecke. Mhm. Das ist der Bootloader. Das heißt, man kann auch jederzeit mit dem FTDI das Programm ändern, was dazu programmieren.
Und sag, wenn der Computer jetzt mit dem Edge-Router im Haus ist und das Kastal mit den fünf Relays ist im Garten, kann das dann durch die Hausmauer durchfunken oder auch eine Relaisstation?
Das kommt darauf an, wie das Haus gebaut ist. Also wir sind draufgekommen, wenn man ein Niedrigenergiehaus hat mit 30 cm Dämmmaterial, wobei es auf Dämmmaterial ankommt, das lässt Wärmestrahlung nicht durch und 2,4 GHz gilt schon als Wärmestrahlung. Ja.
Interessant.
Das heißt, da haben wir nur Probleme. Das heißt,
da müssen wir dann in die Wärmeisolierung ein Loch bohren, dass man durchfunken kann.
Ja, oder
ein Repeater halt, oder so eine Zwischenfunkstation.
Ja, oder man hängt draußen einen Outdoor-Edge-Router auf, oder
eine Bridge oder irgendwas.
Oder sucht einen Platz, wo es durchgeht. Mhm. Meistens geht es durch Türen durch. Also wir haben es probiert, beim Kurt Kramlich waren wir ja, der hat ein Niedrigenergiehaus. Mhm. Da ging es durch die Wand nicht, aber durch die Türe schon.
Okay.
Sogar durch zwei Türen, ja, durch zwei voll isolierte Türen. Aber durch die Decke nicht und durch die Wand nicht.
Da muss man sich dann schon was überlegen, genau.
Das heißt, durch Glasscheiben, die isoliert sind, geht es durch. Mhm. Aber nicht durch 30, 40 cm.
Verglasung gehabt, gell?
Da ging es durch.
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht geht es über einen Rahmen durch. Ja, es sind 2,4 GHz, da reicht ja schon ein dünner Übertragungsspalt. Ja, vielleicht auch das Schlüsselloch, man weiß es nicht. Ja. Man sieht es ja nicht. Ja.
Möchtest du nachträglich noch was erzählen vom Kurt Kramlich? Also du hast damals das Interview gemacht im Zug auf der Rückfahrt. Ist seither was passiert, was du unseren Hörern noch
erzählen willst? Ja, also die Leute waren begeistert. Das kann man bei ein paar frohe E-Mails. Schöne Grüße nach Wien und haben uns sehr gefreut und so. Und ja, sie hoffen, dass wir wieder kommen.
Und wobei ich erzählen möchte, wir waren da in einem besetzten Zentrum, die Weberei, also dort haben wir unsere Workshops gemacht.
Ja.
Das entspricht so in Wien dem WUK oder der Arena, also was ehemals ein Gewerbebetrieb war und dann irgendwann mal besetzt und jetzt so Community schön verwaltet. Und Dankeschön. Oh, super. Oh, danke. Und ja, und leider war es zu kalt, als dass wir hätten draußen sitzen können, aber der Herr Kurt Kramlich hat uns sehr anschaulich erzählt, dass im Sommer hat uns dann ein LAN-Kabel runter und dann sitzen all die coolen Hacker im Biergarten, daneben so ein kleiner Park.
Ist was und abgestürzt?
Ja, aber ich glaube, es war kein Bier.
Hab ich
ja.
Das kann nicht so schlimm sein.
Und ja, also es ist sehr empfehlenswert, Gütersloh zu besuchen, wenn es warm ist.
Ja, meinst du der Powerbox? Wir bauen einmal die Powerbox 4 und ich werde es nie bewerben, auch im Internet. Jeder, der Interesse hat, soll sich melden und je nachdem bauen wir halt dann gewisse Stückzahl. Also 10 bauen wir sowieso und wenn sich mehr Leute melden, bauen wir gleich mehr.
Und kannst du einen Preis schon sagen, was kostet mich so eine Powerbox mit Merkurboard und Edge-Router oder?
Ja,
also man braucht also das Komplettpaket.
Das kommt noch auf die Box an. Ich weiß noch nicht genau, wie viel jetzt diese Box in kleiner Stückzahl kostet, nämlich das Gehäuse an sich. Zwischen 60 und 70 Euro.
Also jetzt die Box mit dem
komplett Relais drin? Ja. Und dem Print- und Merkurboard und allem drum und dran und mit Dichtung und Durchführungen.
Okay, danke Harald. Ein super Beitrag.
Ja. Jo.
Dann guten Appetit. Nicht, dass dein Kebab kalt wird. Okay, und ich habe mir was Kaltes bestellt, das kann nicht kalt werden.
Praktisch.
Ja. Möchtest du was erzählen, weil sonst plapper ich von meinen Messen, die ich besucht habe.
Du plapper mal, weil ich glaube, ich
habe bist du out of,
ich bin out of topics.
Out of topic diesmal, ja. Ja, okay, also ich habe mich auf der Messegelände Wien herumgetrieben, wenn man mit der U2 nach dem Praterstern einfach weiterfahrt, die U2 ist ja verlängert, dann gibt es eine Station Messe Wien. Und ja, da ist eben das Messegelände, was dort immer schon war.
Ja, ja, genau. Da war ich seit Ewigkeit nicht mehr. Ich habe das letztens überlegt, ich war das letzte Mal auf der HIT, nämlich dort.
Ah ja.
Noch Sega Sonic the Hedgehog spielen.
Ja. Nein, Messe Wien wurde seit IFABO-Zeiten in den 80ern modernisiert. Also
hat ich habe es so am Rande mitbekommen.
Zwei U-Bahn-Stationen und riesige Hallen und so. Halbwegs modern. Und da waren letzte Woche zwei Messen gleichzeitig, nämlich die Seniorenmesse, die ist sonst in der Stadthalle, glaube ich, gewesen. Und ich war jetzt dort und ich habe mich aus einem privaten Grund dort herumgetrieben und habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich da jetzt tun soll. Aber wenn du schon da bist, schaust du doch alles an, war freier Eintritt. Und ich bin jetzt 43, ich wurde problemlos als Zielgruppe erkannt. Also das sind Stände von Bestattung Wien und Wiener Verein und Schöner Sterben oder so Friedhofsvorsorge, Pensionskasse. Und die haben ja alle freudigst so Prospekte in die Hand gedrückt. Also gerade, dass ich nicht zum Probeliegen in einem Sarg aufgefordert wurde. Und es gibt aber auch, also irgendwie das Thema ist alles, was Senioren interessiert. Es sind sehr viele Reiseveranstalter dort,
okay. Die
halt für so Bus- und Fernreisen werben. Es ist der Billa dort und also verkauft er so Sackerln mit Äpfeln und Joghurt und wie ist das, Insulin, also dieser Zuckerersatz.
Ja, ja, also für, genau, also
für Diabetiker, ja, genau. Also sehr, sehr breit gefächert, Themen, also dementsprechend wenig fokussiert.
Hat es ein technologisches Eck auch gegeben? Ich meine, dieses.
Also ich habe jetzt gedacht, was kann ich da jetzt biertauchermäßig verwenden, aber ich habe sehr wenig gesehen, was mich interessiert. Also das für mich Interessanteste war jetzt noch der Stand der Wiener Polizei.
Okay.
Und die haben Broschüren verteilt, wie man sich im Internet schützt vor Viren und vor Pornos und vor Betrügern.
Im Internet?
Ja, es waren einfach so Broschüren halt für jetzt Leute, die sich im Internet nicht gut auskennen, die halt darauf hingewiesen haben, dass man halt sehr schnell...
Ja, sicherlich eine große Zielgruppe für so Phishing-Mails und so.
Phishing. Also durchaus.
Eine Frage hätte ich.
Betrügereien.
Warum müssen sich Pensionisten vor Pornos im Internet schützen? Die müssten das schon kennen.
Ich glaube, die sind größtenteils die Generation, die Pornos noch auf Papier gekauft haben. Und
das sollte schon weiter Zielgruppen bleiben, das der Papierform.
Es ging halt darum, über die Gefahren des Internets.
Aha, ja.
Muss also gestehen, ich habe alle Broschüren noch nicht einmal ganz gelesen.
Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist halt so für Spam-Mails, halt schon ältere Leute einfach aus.
Ja,
antworten und da schon hereinfahren können. Da macht wahrscheinlich so eine Broschüre vielleicht
nichts. Und sonst kein großer IT-Schwerpunkt, aber was ich schon empfehlen kann, also wenn man jetzt nichts vorhat und man weiß, die Seniorenmesse ist, kann man durchaus mit der U-Bahn hinfahren, wenn man in Wien jetzt, keine Ahnung, eine Stunde am Nachmittag Zeit hat. Es ist einfach lustig herumzugehen, weil man kriegt auch sehr viele gratis Geschenkproben und so. Es ist halt eine, wie soll man sagen, eine Volksmesse.
Ja, also man kann die geht hin,
frei. Mit extrem breiten Spektrum von Standeln und irgendwas findet man dann schon, was einem interessiert.
Mhm.
Auch wenn man jetzt noch nicht Senior ist, theoretisch. Aber ich wurde schon identifiziert. Also. Und ich habe dann ein Foto gemacht, das hat jetzt nichts Biertaucher-spezifisches zu tun, das hat mir einfach persönlich gefallen. Das war ein Spielzeugmacher aus Armenien und der hat lauter kleine Schuhe gebaut. Und zwar sehr kleine Schuhe. Also ich glaube, er hat mir auch erzählt, er war im Guinness, er hat leider nicht gut Deutsch können, er hat aber gemeint, er war im Guinness Buch der Rekorde für kleinsten Schuh der Welt, den er gebaut hat. Und die Schuhe waren so, als wenn du da jetzt eine größere Barbie-Puppe hättest, dann würde der Schuh passen oder so. Und er hat jetzt einen Tisch gehabt und da waren lauter sehr kleine Schuhe. Ich stelle ein Foto davon in die Shownotes.
Und als Schlüsselanhänger oder?
Habe ich ihn auch gefragt, aber es hat dann nicht so ganz funktioniert, das Gespräch. Also er hat nicht so gut Deutsch können und ich nicht wirklich Armenisch. Aber ich habe so den Verdacht, also die Schuhe sind für Leute, die jetzt sich gern schöne Sachen auf die Kommode stellen, neben die Porzellankatze und das Foto von den Enkeln halt, die also Nippes halt.
Ja, genau, so was zum Hinstellen.
War halt Handarbeit.
Ja, warum nicht?
Warum nicht,
Sachen gibt es?
Irgendwie hat das denkt man nicht. Ja, das war da sehr, sehr putzig ausgeschaut.
Was machen Sie? Kleine Schuhe.
Kleine Schuhe, ja. Also das war ein kleiner Schuhmacher.
Sehr gut.
Und sonst wüsste ich jetzt nichts wirklich Berichtenswertes, aber halt eine sehr bunte Messe. Es hat natürlich auch den Volksmusikstand gegeben, wo die Leute Schnitzel gegessen haben.
Oh, und natürlich Gastronomie, dann auch immer so ein Thema ein bisschen bei den Messen.
Aber wie gesagt, also auch es waren auch Leute mit Kindern dort, also sowas nicht. Es war nicht, obwohl natürlich im Schnitt waren die Standelbetreuer jünger als das Publikum.
Ja.
Das muss man schon dazu sagen.
Ja, das ist sicherlich interessant
in der
Familie und so.
Das ich aber wenn es jetzt zum Beispiel angenommen, du wirst gezwungen, mit dem Neffen oder mit dem Kind oder so oder mit einem Besuch irgendwie umeinander zu gehen und es regnet draußen, ist das sicher nicht die blödeste Idee, dort herumzugehen.
Mhm.
Und gleich daneben, in einer wesentlich kleineren Halle, war die Buch-Wien-Messe.
Wirklich?
Ich glaube, sie heißt also Buch-Wien.
Also, ja, genau. Also genau, Buch-Wien heißt
ja.
Und in der kleineren Halle ist es
ja. So cool.
Weil medial natürlich.
Also Billa und Bestattung Wien ist wesentlich ist freier Eintritt und größer und lustiger und mehr Leute als Lesen. Das ist so Minderheitenprogramm. Also hätten es genauso Cosplayer oder Nerds oder Bücherleser. Das ist heutzutage. Also wirklich wesentlich weniger Schmäh.
Ja.
Also, man fühlt sich spontan an das Lied am Zentralfriedhof, ist Stimmung erinnert. Aber, also auf der Buch-Mien war weniger Stimmung, das muss man anerkennen.
Weil medial ungleich größerer Wirbel drum gemacht wurde, weil die Buchmesse durch in diesen Radiosendungen Ö1 und so haben es halt alle durchgebracht. Aber es ist
ja. Was die Buchmesse Wien ausgezeichnet hat, sie haben 7 € Eintritt verlangt, dass man rein darf überhaupt. Und ja, die Messe hast relativ schnell durch, so eine kleine Halle, also du in einer halben Stunde, wenn es flott gehst, hast du jeden Stand kurz gesehen und wenn du ein bisschen trödelst und dir dann noch einen Vortrag anhörst sogar und dann ist ein riesiger Buchshop, wo du dann diese Bücher auch gleich kaufen kannst, dann bist mit einer Stunde maximal 90 Minuten. Also hast wirklich alles gesehen, was du gebraucht hast, außer du bist jetzt wirklich, du musst wirklich Preisforschung machen oder mit irgendeinem ganz lang reden oder stellst dir Autogramme an. Und es war schön, es waren immer wieder so kleine spontane Lesungen, also nicht spontan, es war natürlich angekündigt, oder so kleine Podium, wo dann die Leute gesessen sind und dann irgendeinem Autor zugehört haben, der vorgelesen hat oder eine Podiumsdiskussion veranstaltet wurde. Also es war durchaus ein Programm, aber es war halt für die literarisch interessierte Zielgruppe.
Und wer stellt dort eigentlich aus?
Das hat mich auch interessiert. Also es gibt ein paar Allgemeinstandeln, wie zum Beispiel Radio Stephansdom zum Beispiel, wo für mich jetzt nicht klar ersichtlich ist, warum, aber die haben halt dort auch ihren Stand und die allgegenwärtige Kronenzeitung und so, die haben überhaupt überall einen Stand, wo irgendwie ein Menschenauflauf ist. Aber hauptsächlich sind es diverse Buchhandlungen und Kleinstverlage und kleine spezialisierte Antiquariate und Buchhändler und Verlage, die es halt gibt.
In österreichisch?
Ja, also hat einen sehr österreichischen Schwerpunkt, hast natürlich die größeren auch gefunden. Und die haben dort dann halt oft sehr kleine Messestände und zum Teil Messestände, die sie sich noch teilen auch. Das hat mich interessiert, jetzt als potenzieller Messeaussteller. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist nicht so ideal, weil dann habe ich gefragt, ja, was stellen Sie da aus? Und er hat mir dauernd was erzählt, was mich nicht interessiert hat, weil ich habe was anderes gesehen. Und hat gesagt, na, das ist nicht von mir, das ist von dem Kollegen da drüben. Und
er hat
21 Zentimeter neben ihm stand, aber das hat ihn total nicht interessiert, weil mit dem hat er sich diese 4 Quadratmeter Ausstellerfläche geteilt. Ne? Also ich kapiere schon, warum er seinen eigenen Ausstellerstand für sich allein haben will. Und was ich dort gesehen habe, waren... es gibt dann halt so diverse Stände von Leuten, die zeigen dir Leselupen oder Nachttischlampen oder halt so Lesezubehör.
Okay.
Und sonst halt, es gibt Sachen, die du sonst jetzt nicht so ständig siehst, vor allem im Talier nicht. Zum Beispiel ein Stand der iranischen Kulturattaché-Botschaft. Also es waren Autoren aus dem nordafrikanischen oder mittelasiatischen Raum. Zum Teil so Frauen mit Verschleier, also so mit ein bisschen Schleier und Männer mit so einem Face, also mit so einem Kapperl und die haben dort halt ihre Werke ausgestellt. Also Sachen, mit denen du normal nicht in Berührung kommst, also durchaus interessant.
Ja.
Und was mich aber am meisten interessiert hat, ich habe dort eine Frau gesehen, die ich schon letztes Jahr interviewt habe, ich werde in den Shownotes verlinken. Und zwar hat die Werbung gemacht, die hat so kleine Mäuse verkauft, also Leseratten, und die hat einen der Stände betreut vom Albert oder Alfred Knorr, bitte in den Shownotes nachlesen. Den habe ich auch letztes Jahr schon interviewt und eben in diesem Podcast auch, Sie hören ihn gleich im Anschluss. Mhm. Und der hat wie letztes Jahr auch schon 2 Stände gehabt, macht nämlich sehr viel Marketing.
Das war der interessante Autor, der nämlich das Projekt mit seinen Lesern hat, die Leserreview sein Werk während der Entstehung.
Genau, ja, also da sind immer so Teams und dann habe ich gesagt, boah, sind Sie jetzt schon wieder da unbezahlt am Messestand und arbeiten für den? Und sie, ja, natürlich, ich habe eine Reise nach Wien dafür gekriegt und so. Und dann haben wir gedacht, der Mann hat Charisma, also der lässt seine Leser schuften für sich, aber er hat anscheinend ein gutes Verhältnis zu seinen
Fans. Was kann ein besseres passieren,
super Community. Und dann habe ich ihn halt selbst auch interviewt und er war auf seinem zweiten Stand, also er hat 2 Stände, auf dem einen werden nämlich diese Leseratten verkauft und da geht dann ein Teil an ein Charity-Projekt. Und auf dem anderen Stand, das war wirklich hat wirklich herausgestochen von den ganzen eher konventionellen Ständen, die alle halt so nicht mausgrau waren, aber du hast halt Bücher gesehen. Ne? Und bei ihm, da war ein Cosplayer, der so voll als Mumie verkleidet war, mhm, und das andere Standpersonal sind alle so als Irrenhausärzte rumgelaufen und er ist so als Irrenhauspatient verkleidet gewesen. Ja. Und darum ging es halt in seinem neuen Roman, so mal, die Mummy Island heißt das, Mumien, okay. Mumieninsel, macht er eben im Interview Werbung dafür, aber sein Stand hat wirklich was hergemacht. Und ich habe ihn dann halt gefragt, ja, wie ist das, kann er davon leben und so, und er hat mir gesagt, also alles, was er verdient, stopft er gleich wieder ins Marketing, und das ist halt sein Konzept, er macht halt viel Marketing, er kann nicht vom Bücherschreiben leben, das, mhm, ist für ihn nur ein Hobby, und er hat gemeint, aber er verkauft jetzt langsam mehr, also er sieht, dass die Verkaufszahlen steigen, und er könnte so und so viele Monate jetzt, wenn er jetzt nichts machen wird, könnte er so und so viele Monate auf der faulen Haut liegen, aber er wüsste, dann wird auch der Umsatz nicht mehr weitergehen, weil der Umsatz lebt davon, dass er eben so eine tolle Show macht und aktiv Bücher verkauft. Ja. Andere, ja. Und dann war er mir so sympathisch, weil ich ihn jetzt schon zum zweiten Mal interviewt habe, bin ich in den Thalia gegangen, mhm, habe mir so eine Thalia-Gutscheinkarte gehabt und habe dort gefragt, ja, kann ich das Buch kaufen von dem? Und ich will es aber, und das war dann aber nicht lagernd, das war nur lieferbar. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich hätte es gern als E-Book für meinen Reader.
Jetzt wird's spannend.
Und dann hat mir die super freundliche Verkäuferin von Thalia gesagt, ja, na, haben Sie irgendein, und dann hat sie irgendein proprietäres Dienstbuch gesagt, das ich nicht besessen habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe ein Kobo, ich hätte es gerne als PDF. Und dann hat sie gesagt, na, das geht nicht.
Das muss mit ihrem.
Ja, Kunden, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, na, geht das wirklich nicht? Und dann hat sie gesagt, na, googeln wir. Und dann hat sie es gegoogelt, hat mir dann erklärt, wie ich nach dem Titel und PDF google. Also das hätte ich auch noch zusammengebracht. Das und auf der Homepage vom Autor kann ich mir das PDF durchaus kaufen. Mhm. Aber eben nicht in der Thalia, was für mich, ja, den Vorteil gehabt hätte, dass ich dort meine Thalia-Gutscheinvermögen damit hätte aufbauen
können. Wobei, möchtest du es wirklich als PDF? Als EPUB wäre es doch.
Ja, EPUB wäre noch besser, aber ja, ich wollte einfach sagen, als freies Format und nicht als DRM-verseuchtes Ding.
Ne? Ja, also.
Ein PDF kann ich mir notfalls selber in einen EPUB konvertieren.
Boah, na, viel Glück.
Ja, ja, also aber ich meine, besser als irgendein Thalia-internes,
ja. Mein EPUB sind auch, ja, genau. Also, ja. Also bei EPUBs gibt es ja auch teilweise das Problem, dass ein DRM drauf ist. Die kannst du ja eben auch schützen mit, mm-hmm, dem System. Und das ist beim Thalia generell so.
Also ich wollte es auf jeden Fall nicht DRM verseucht, ja, das ist anscheinend nicht, mhm, möglich gewesen.
Na, das ist schwierig.
Das aber ist sonst eben. Bitte das Interview im Anschluss an diesen Podcast hören, ja, mit dem Autor himself. Mhm.
Ja, super, wieder schon zum zweiten Mal kommt er
vor. Ja, und
hast du nicht das letzte Mal, weil dann, das war, mhm, hast du ihn das letzte Mal auch schon bei dieser Messe
interviewt? Ja, genau, ja, genau. Da habe ich ihn
kennengelernt. Und da hast du ja auch eine Fantasy-Autorin interviewt, ja, die man dann noch nämlich
die habe ich heuer, heute nicht gesehen, genau. Die haben wir in Linz auf so einer Manga-Convention getroffen. Es kann sein, dass sie auf der Messe war und ich habe einfach den Stand nicht gefunden.
Alles klar.
Die Mondwolf heißt die, glaube ich. Also der Verlag von ihr. Aber ich bilde mir ein, ich habe sie nicht gesehen. Aber, mhm, es kann durchaus sein, dass sie auf der Messe präsent war. Harald, alles okay?
Bist du ja, wieder, ja, zufrieden?
Wer war auf dieser Buchmesse eigentlich das Zielpublikum?
Habe ich mich ein bisschen gefragt. Also ich glaube, es waren die gezählten 200 Leute in Österreich, die wirklich sich für Bücher, in Wien, die sich für Bücher interessieren, mhm, und mehr wollen als in Thalia reingehen und sich den neuesten populären Dings kaufen. Ich habe es nicht ganz kapiert, wer das Zielpublikum ist. Also was mir der Albert Noir erzählt hat, ist, dass im Gegensatz zur großen Frankfurter Buchmesse, ja, hat für ihn die Wiener Messe den Vorteil A, dass das seine Heimatstadt ist, also dass er da die beste Infrastruktur hat, und B, dass er auch sozusagen direkt Sachen verkaufen darf. Er darf zwar nicht am Messestand seine Bücher verkaufen, aber er kann die Leute einen Meter weiter schicken. Im Messegelände ist ein riesiger Shop, wo seine Bücher stapelweise liegen. Also es gibt einen zentralen Verkaufsplatz. Mhm. Und er darf Merchandising verkaufen, also so Plastikmäuse und
so. Okay, und das geht sonst nicht? Oder
ist er hat mir erzählt, bei den anderen Messen, bei Frankfurt und so, da wäre das viel schwieriger. Also da darf man nur gratis Sachen hergeben und dafür hat er nicht die Kohle.
Interessant, ja.
Ich finde das Konzept eigenartig, dass man auf Messen nichts kaufen kann.
Na, auf der Wiener Buchmesse kannst du kaufen.
Okay.
Halt in einem gewissen Bereich, aber du kannst Bücher gleich kaufen dort. Das geht schon. Mhm.
Ja, weil ich frage mich, wo ist der Mehrwert für mich, wenn ich 7 Euro zahlen muss? Dann gehe ich gleich in ein großes Buchgeschäft, habe mehr Bücher wie dort.
Das auf jeden Fall.
Und kann um die 7 Euro schon ein Buch kaufen. Ja.
Ich glaube, es ist eher gedacht für Leute, die sich jetzt über Neuheiten informieren wollen. Ein bisschen auch für so Verlagsleute, die jetzt da schauen nach tüchtigen Autoren oder tüchtigen Verlegern, die da irgendwas im Programm haben. Und dann für die Feinspitze halt, die die jetzt etwas haben wollen, was du noch gar nicht in den Buchhandlungen kriegst. Mhm. Also ich denke, das
ist so die Zielgruppe.
Leider, ja, muss man sagen. Aber ich kann es jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlen, speziell im Gegensatz zur Seniorenmesse, wo du einfach hingehst, keinen Eintritt zahlst und wahrscheinlich genauso viele lustige Sachen hast, von denen du vorher nicht gewusst hast, dass du sie brauchst, aber wo du nachher dich freust.
Ja.
Also du musst wirklich dich für Bücher interessieren und für Autoren. Und
da wäre nur interessant, gibt es einen E-Book-Reader, der auch Bücher vorlesen kann?
Eine gute Frage.
Das wäre für mich interessant, weil ich fahre demnächst wieder mit Zug.
Ja.
Und im Zug ist aber unangenehmer, ein Buch in der Hand zu halten, das wackelt, überhaupt auf der Südbahn. Ne?
Das geht vielen so, ja.
Oder mit einem E-Book-Reader da herumfuchteln. Ne?
Lass das vorlesen.
Einfach Kopfhörer drauf, vorlesen, Vorlesegeschwindigkeit einstellen, ja. Und fertig.
Das ist interessant. Das, ich glaube, bei den großen E-Book-Readern, also vom Amazon Platzhirsch oder so, die haben alle die Audiobooks wieder rausgebaut. Zumindest
bei nicht Audiobooks, Modellen. Sondern Text-to-Speech.
Du meinst ja, Text-to-Speech haben, ja.
Naja, egal, welches Buch
ich habe, also die könnten das nicht mal vorlesen, weil sie jetzt schon auch das Audio, den Audio-Chip einfach rausgehaut haben. Also die besinnen sich schon eher schon noch in die andere Richtung, dass das Audio generell nicht mehr eingebaut ist. Das Text-to-Speech
ich auch weiß nicht mal, wäre es ein guter Markt für Leute, die nicht sehen. Die könnten es auch vorlesen lassen.
Ja, das wär ein gutes Feature, auf jeden Fall.
Ganz zu schweigen, wenn du
Auto fährst. Mit der richtigen Engine.
Ich meine, mehr Android Tablet kennt's, ne? Theoretisch.
Ja.
Praktisch weiß ich nicht, ob das geht.
Also ich weiß, es gibt einen Markt für Hörbücher, wo die Autoren auch...
Ich will kein Hörbuch, ich möchte ein Buch einladen.
Und er soll
das Text zu Speech vorlesen. Das kann mir Apple, das kann Windows, ja. Da kannst du jeden Text vorlesen lassen. Warum geht es bei den E-Book-Readern nicht, ja?
Halt, du bist vielleicht technisch zu avantgarde für den Markt, weißt du.
Oder wenn ich mit Fahrrad fahre, ja, da kann ich in einem E-Book schauen.
Da könnte man sich vorlesen lassen. Wobei, wenn man wirklich dann würde ich die Hörbuchoption auf jeden Fall nehmen, weil egal wie gut die Text-to-Speech-Engine ist, ist das dann halt trotzdem sicherlich ein anstrengendes Hörerlebnis.
Naja, kann ich nicht sagen, es gibt echt gute.
Es gibt gute, aber dann, ja, der Hund liegt im Detail, englische Ausdrücke, die dann in deutschen Texten vorkommen. Eigennamen. Das sind halt so Sachen, wenn man dann die Möglichkeit hat, dann ist das Hörbuch sicher
zu. Man sollte auch so laut sich zum Keller aufstellen. Also, man findet immer einen Grund, warum man sagt, das ist nicht gut oder so. Aber ich glaube, dass die Vorteile überwiegen würden. Und man würde es eh nur in gewissen Situationen einsetzen. Ne? Wenn es so rumpelt, wenn ich länger Auto fahre. Wenn ich nicht selber hinschauen darf, ja. Kann oder darf, ja.
Es ist interessant, warum das mit der E-Book-Technologie jetzt anscheinend kein Trend ist oder so. Ich kann es mir dadurch, vielleicht ist das eine mögliche Erklärung, dass auch rechtliche Sachen sowieso immer bei Content, der umgewandelt wird und so, das ist immer ein Thema, aber dass natürlich die 7-Zoll-Tablets jetzt am Start sind, da vielleicht dort die Software das ermöglicht, dass halt Leute, die diese Funktionalität haben wollen, dann aufs Tablet zurückgreifen. Dass man beim E-Book-Reader eher drauf schaut, dass man halt Akkuzeit maximiert und da jegliche Hardware rausgibt,
die man schon verbrauchen kann. Ja, das kann auch nicht sein. Die MP3-Player haben eine kleine Batterie und spielen den ganzen Tag. Also das ist sollte, der Grund, der Energie.
Aber ein E-Book-Reader, da sagst du den ganzen Tag und der ist leer und du sagst, was? Das ist eine Frechheit. Ich möchte mindestens 1,5 Wochen gefühlte oder effektive.
Ja, mir ist es einmal eingefallen, dass es nicht schlecht wäre.
Ja. So praktisch.
Wir haben es selber machen müssen mit Ultramotics.
Ja.
Wie so vieles.
Ja. Wir müssen die EWL ändern, revolutionieren. Ja, dann gibt es hier einen kleinen Revoluzer. Habe ich gelesen.
Okay.
Es gibt ja das Mac OS X System, was ich da auf dem Rechner oben habe.
Ja.
Oder hast du meint, oh, ein proprietäres System. Es ist halb proprietär, ja. Das heißt, der Kernel ist ja Open Source. Und die grafische Oberfläche und manche Libs sind Closed Source. Mhm. Und viele Sachen im Apple stammen aber aus Open-Source-Projekten, wie das Drucksystem des CAPS oder die Engine für einen Browser. Stammt aus KDE eigentlich. Ne?
Ja, KHTML.
KHTML, ja.
WebKit.
Was ein WebKit wurde, ja. Mhm. Und jetzt hat sich einer die Mühe gemacht. Apple versucht ja immer, dass sein Betriebssystem nur für ihren eigenen Geräten läuft. Ne?
Ja.
Jetzt hat einer den Kernel umgeschrieben, angeblich sehr wenig Aufwand, dass auf ARM läuft.
ARM ist aber interessant.
Und das finde ich recht witzig. Ein kleiner Hacker hat, ich meine jetzt Hacker als den früheren Ausdruck. Ja. Mhm. Also früher war ein Hacker jemand, der gut programmieren konnte und geschwind Lösungen hervorgebracht hat. Durch die Medien wurde ein Hacker negativer Begriff, was ja gar nicht stimmt. Ja.
Früher war das für den negativen Einbrecher war der Cracker. Oder?
Immer. Der negative Begriff war Cracker und der positive, der Sachen erschaffen hat, war der Hacker. Mhm. Ja. Und durch die Medien, wahrscheinlich klingt Hacker schöner als Cracker, hat die Medienindustrie den Begriff für sich vereinnahmt und heute heißt Hacker, ich breche einen Computer ein, was ja gar nicht stimmt.
Ja.
Einmal zur Richtigstellung, was eh die meisten Hörer wissen. Und das habe ich eben witzig gefunden, dass ein kleiner, das war nämlich, glaube ich, auch ein jüngerer Typ, einfach den Kernel umschreibt, dass man das Mac OS X, ich meine ich...
Besonders auf einer anderen Architektur.
Ich meine, dass der Kernel auf andere Architektur
so,
läuft.
Genau, ja. Weil auf dieselben Architektur oder so, da hat es ja diesen Hackintosh-Ansatz jetzt immer schon gegeben. Ja. Mhm. Also, dass man sich einen eigenen... Der eigene Ding. Bei mir ist es ja immer so, also von mir aus, ich hätte ja die Hardware gern und würde dann halt den Linux drauf laufen lassen. Aber ja, warum nicht, wenn es geht? Also da ist halt schon der Vorteil irgendwie, dass sie da auf den Machkernel zurückgreifen, dass man da dann doch so viel Freiheiten hat, gerade genug Freiheiten, um sich das hinzuhacken. Mhm. Schön.
Jo. Ich kann auch berichten, nur als kleine letzte Geschichte, ich habe nämlich jetzt seit langem pausiert bei Black Mirror, bei der Serie, bei der britischen Science-Fiction-Serie. Nein, ich habe die Staffel 2 jetzt angeschaut.
Ach so,
okay. Die ersten drei Episoden von Staffel 1 und jetzt habe ich Staffel 2 auch geschaut.
Hat eine gewisse Erholungszeit gebraucht?
Ja, irgendwie schon. Also ich habe dann immer haufenweise anderes Zeug und bei dem denke ich mir so, die ersten drei Episoden waren so besonders, da habe ich dann immer so, ach, die zweite, na, das hebe ich mir auf für einen besonderen Anlass und dann... Jetzt habe ich es jetzt mal angeschaut. Und auch gut. Also wieder ein bunter Blumenstrauß. Ich meine, die erste Staffel bleibt trotzdem besonders, weil da die Folgen wirklich exorbitant gut waren. Ja. Aber die zweite Staffel war das, die erste Folge hat so behandelt, was passiert irgendwie so eine Frau, deren Lebenspartner stirbt und eine Firma bietet an zuerst, dass sie alles, was er getwittert hat und alles, was er im Netz released hat, analysiert, eine Stimme generiert und sie kann mit ihm telefonieren sozusagen. Schön creepy der Ansatz. Und es geht dann so weiter ein bisschen, dass sie auch einen Roboter-Avatar schicken, wo diese Persönlichkeit draufgespielt ist. War auch eine gute Geschichte. Die zweite Folge auch gut, geht es klassisch um Menschenjagd, so ein bisschen ein Running Man-Thema. Und das dritte fand ich medientechnisch sehr interessant. Da ging es um einen Komiker, der eine Comicfigur animiert. Er ist ein Body-Animateur, das heißt, seine Gesichtszüge werden abgescannt und er bedient sozusagen einen Computer-Avatar.
Mit so einer Art Handpuppe hat er das immer gemacht.
Mit Joysticks und eben seine Gesichtszüge werden irgendwie abgescannt, keine Ahnung. Ja, genau. Und da kommt es aber dazu, dass diese Comicfigur dann in eine Wahl einsteigt und dann wirklich auch zur politischen Höhen aufsteigt und ihm das über den Kopf wächst, weil natürlich stellt sich dann natürlich die Frage, wem gehört diese Persönlichkeit und wenn dieser Komiker aufhört, was passiert dann mit dieser artifiziellen Persönlichkeit? Ja. Also noch immer gut, ich hoffe, die machen das weiter. Natürlich der Aha-Effekt der ersten Staffel war nicht so da, aber trotzdem muss ich sagen, Science Fiction oder nahe Zukunft at its best. Sie machen sich echt gute Gedanken von den Sachen, die technologisch bei uns vielleicht
ins Unheimliche. Von den Auswirkungen von Technologie auf Gesellschaft und sie sehr intelligent vorausdenken.
Ne? Genau, richtig. Was ja auch bei Filmen interessanter ist. Mhm. Weil das kritisiere ich ja immer wieder, dass amerikanische Science-Fiction-Filme eigentlich nichts anderes als Kriegs- oder Action-Filme sind, die halt ein modernes Setting haben. Genau. Und die beschäftigen sich mit Dingen, die spannend sind.
Kleiner Tipp für die Serie, also wenn man sich Black Mirror anschaut, sollte man unbedingt danach noch eine Happy Baby, also How I Met Your Mother oder
etwas
Big Bang Theory Serie haben, sozusagen, damit man nicht schlecht träumt nachher.
Ja. Nach oben treibt, ja. Vielleicht eine ganz gute Empfehlung.
Nicht vorm Schlafen gehen schauen.
Stimmt schon.
Als letztes, weil zum Teil sind es doch ein bisschen heftig.
Ja. Haben wir noch was? Liegt uns noch irgendwie...
Ja, wir produzieren jetzt wieder Klimate-2-Sensoren.
Okay.
Also Material ist bestellt, kommt in 2 Wochen. Die Zweier unterscheiden sich vom Einser in einem erweiterten Temperaturbereich und in einer genaueren Feuchtigkeitsmessung, also im Komma-Bereich. Mhm. Und damit das möglich ist, wird ein teurerer Sensor verwendet. Der braucht dann wieder eine bessere Spannung und dadurch sind diese DC-Wandler drin. Was wieder den Vorteil hat, dass die Energie aus den Batterien wirklich vollkommen genutzt wird. Und der ist wahrscheinlich wieder in 2 Wochen verfügbar.
Schön. Das heißt, ein weiterer Sensor, den man einbinden kann in sein Netzwerk.
Super. Dann bauen wir noch die Rollladensteuerung. Da haben wir letztens den Beschluss gefasst, dass wir die jetzt produzieren. Und ja, die hat dann noch Optokoppler als Eingänge, das heißt, man kann auch 220 Volt Schalter anschließen mit 220 Volt und kann dann mit Rollladen steuern oder auch als Lichtaktor verwenden und ist auch wahrscheinlich noch vor Weihnachten verfügbar.
Da ziehe ich Hardware.
Alles unter osdomotics.com, ne?
Alles unter osdomotics.com.
Gibt es noch den Haustechnik am Stammtisch in MetaLab eigentlich?
Den gibt es alle 14 Tage. Also ich bin jetzt alle 14 Tage im Podcast und die Woche drauf immer im Stammtisch im MetaLab. Und der Stammtisch ist immer mittwochs. Also nächste Woche ist er wieder mittwochs und wieder nach 14 Tagen ist also wieder
der Stammtisch. Wenn jemand am Samstag den Podcast hört, weiß er, am Mittwoch ist der Harald im MetaLab.
Genau.
Ja. Geht sich gut aus.
Also wenn ihr den Podcast hört, die Woche drauf ist am Mittwoch 18 Uhr im MetaLab der Stammtisch. Da sind alle herzlich eingeladen, die ihr Haus automatisieren wollen oder irgendwelche Dinge steuern wollen. Ja, das ist jetzt genau richtig.
Oder Goldweihrauch und Myrrhe dem Harald schenken wollen. Also so,
ne? Ja, oder dem Horst oder ja, wen auch immer. Ja.
Saisonal passend.
Oder wen man halt noch dort trifft.
Und das MetaLab ist in Wien in der Rathausstraße 6, im Kellerlokal, Hackerspace.
Wenn man letztes Mal dort war,
fragt nach OS Domotics und dann wird der Harald schon.
Haustechnik, dann heißt schon hinterer Raum, linker Raum, Hauptraum, je nachdem.
Beziehungsweise man sucht einfach nach den vielen Leuten, die auf der Kiste schauen, wo kleine Teile drin sind.
Genau, wo sieht man Hardware, aber dort sieht man viel Hardware. Ja, viel. Letztes Mal dort hat einer wild herumgebaut. Vorige Woche war das, ja. Und da waren wir eben hinten in der Werkstatt und dann hat er gemeint, ja, muss ich jetzt beeilen, weil in 14 Tagen ist die Robo-Exotica.
Ja. Schon in 14 Tagen ist das die Robo-Exotica.
Heißt, das war aber vorige Woche, das heißt, in einer Woche ist sie eigentlich schon.
In einer Woche ist die Robo-Exotica. Danke, Alter, dass du so
eine ich weiß aber nicht wann, da müsst ihr nachschauen, ja, welchen Tag.
Schon auf jeden Fall.
Und die haben wild herumgebaut an irgendeinem, ja, keine Ahnung, was das war, ja, ein Riesengestell mit 8 Flaschen. Ein Cocktailroboter sein. Es wird ein Cocktailroboter. Und dann haben sie einen zerlegt, wieder zusammengebaut, wieder zerlegt und waren ganz hektisch. Und wir haben gesagt, wir bleiben, bis er fertig ist. Ne? Wir haben aber aufgegeben. Wir sind dürfte noch Tage dauern.
Ein Cocktail muss doch. Aber eigentlich sind Cocktailroboter ja das klassische OS-Domotics-Thema. Open Source Haustechnik, ne?
Ja, das fehlt in jedem Haus.
Haus ist nicht komplett ohne Cocktailroboter.
Ja. Damit sollte man beginnen, ja.
Und da fällt mir noch ein Thema ein, was der Horst angeschnitten hat. Die Seniorenmesse.
Ja.
Das war mal beim Kurt Gramlich wieder mal, ist mir das aufgefallen. Und zwar die Problematik des Alters und der Pensionen. Also man sieht in Deutschland ganz deutlich die höheren Energiepreise wie in Österreich. Das heißt, die Leute zahlen dort weit mehr für die Energie wie hier.
Okay.
Und das ist wirklich ein Thema, sein Haus zu optimieren. Ja. Und dort gibt es eigene Messen für ältere Leute, wo Haussteuerungstechnik beworben wird für das Alter. Aber nicht nur, damit man es bequemer hat, sondern damit man auch Energie spart, damit man es mit der Pension durchkommt. Und jetzt hast du noch Geld, du arbeitest, rüstest dein Haus um, damit du dir später noch eine Semmel leisten kannst. Und nicht dem E-Werk dein Geld schenkst. Und das ist halt wirklich ein Thema. Ich habe das vorher nicht so mitgekriegt, aber durch den Kurt Gramlich und die Bewegung ist mir das wieder bewusst worden, was dort Energie kostet. Ich meine, die machen es aus 2 Gründen, aus Energiekosten und dass man keine Atomkraftwerke braucht.
Ja.
Aber es ist dort wirklich ein Thema in der Pension.
So, wirklich monetäre Gründe da auch wirklich aktiv zu werden.
Ja, aber in der Pension ist dann meistens zu spät. Du hast dann entweder hast du noch ein Geld, zum Beispiel von der Abfertigung, falls jemand das erlebt. Oder du bist noch nicht in Pension, hast noch ein paar Jahre und kannst da aber vielleicht noch eine Umrüstung leisten. Ja? Und da ist natürlich OS Domotics auch interessant, weil man dort mitwirken kann. Ja, meistens entwickeln das junge Leute die kennen die Problematiken der älteren Leute nicht. Ja? Mhm. Und bei Oberst Domotics hast du auch die Chance, als Pensionist mitzuentwickeln. Ja?
Ja, deswegen habe ich mich auch gefragt, warum bei der Seniorenmesse nicht noch ein größer technologischer Anteil ist. Also dieses Live-Assisted, also auch Alarm auslösen,
wenn man umfällt. Genau, weil also es kann es durchaus sein, dass der Einmessestand war nicht mehr einfach vorbeigelatscht,
habe ich gemerkt. Aber es war kein...
Der Großteil war eher so schöner Leben und besser shoppen und beruhigter sterben.
Ja, da merkt man, dass es in Österreich noch nicht durchgedrungen ist, aber in Deutschland schon. Ne?
Ja.
Also gibt es schon Messen für Pensionisten, wo beworben wird, mach dir dein Leben einfacher, wir überwachen dich, wenn dir was passiert, ist wer da. Ja? Mhm. Oder als Ausrede für den Verwandten, hänge im Opa eine Halskette um, wenn ein Unfall gibt es einen Alarm und du musst ihn nicht besuchen gehen. Ja? Also, wisst ihr, was ich meine? Will er wieder hinschauen und hin und her. Und die schenken lieber einen Roboter sozusagen. Mhm. Wobei sie den Film
gibt. Frank and Robot.
Frank and Robot, ja. Ich habe ihn noch immer nicht gesehen. Ich habe ihn beworben und die Forscher gesehen. Aber
haben was? Das ist
ein echtes Angeschaut. Die muss ich mal anschauen. Ja.
Auf jeden Fall.
Hast du einen TV-Serien-Tipp für uns? Du hast manchmal so tolle Serien.
Nein, ich bin eher enttäuscht, weil es kommt jetzt ein neuer Star Trek-Film wieder raus. Nächstes Jahr.
Ja.
Der ist heute beworben worden.
Ist das ich habe mich gefragt, ist das eine Serie oder ist das ein Film?
Das ist eine Serie.
Ja. Renegades heißt die.
Da ist ein kurzer Trailer heute im Internet, ich glaube beim Standard, sichtbar gewesen. Mhm. Da spielen zwei Alte von der alten Crew mit.
Habe ich mir nämlich angeschaut.
Ist das wieder so ein Zeitensprung, wo es die ganz junge Star Trek
Crew? Ich nehme an, ja, dass dort wieder zwei auftreten. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe da nur gelesen, um was ungefähr geht. Mhm. Und was mich sehr gestört hat, dass es eine sehr düstere Serie sein soll. Und das hat bis jetzt den Science-Fiction-Filmen nicht so gut getan, weil speziell Raumschiff Enterprise, überhaupt die erste Serie, war immer fröhlich und happy und die Bösen und die Guten. Da ging es ja eigentlich immer nur darum, man reist von Planet zu Planet und der Captain Kirk hat jede Dame ins Bett gebracht und den Planeten sozusagen erobert. Ja. Die schlimmsten Bestien hat er zu handzahmen Frauen gemacht, ja. Also der Held schlechthin. Und diese Serie wird so präsentiert wie mit Gewalt und mit Düster und so, ja.
Ist mir auch so vollkommen. Ich habe mir das auch angeschaut am Webstandard und es war wirklich mit sehr viel gegeneinander kämpfen irgendwie.
Ja. Und ich finde, ich möchte unterhalten werden im Kino, ja. Das muss spannend, Action und Spaß haben, ja. Und wenn nur was so düster ist, das ist mir zu einseitig, ja.
Ja, also es passt, finde ich, gerade so, wie du gemeint hast, zum Star Trek-Thema nicht. Nein, bei Batman hat es anscheinend gut funktioniert. Alles düster, alles ernst und noch tiefere Stimme und noch rauchiger und alles noch dreckiger. Aber ich gerade für Star Trek weiß ich nicht, ob diese Richtung eine gute ist. Aber naja, wir werden sehen. Es war, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt. Ist es eigentlich ein Fan-Projekt, diese Serie, ja?
Ah.
Hat sie in den Bericht gebracht.
Ich werde mir es auf jeden Fall anschauen. Aber bei Stargate Atlantis hat die letzte Staffel, die auch so düster war, war ja dann sehr negativ. Auch genau. Die Bewertungen sind gleich wieder abgesetzt worden. Ja.
Ja, also genau, Atlantis. Und dann hat es noch das Universe gegeben, das war auch
das sehr... Das Stargate Universe war dann das Negative, die Fortsetzung.
Genau, richtig. Das war.
Das Stargate Atlantis war immer mit Witz und Spaß. Und das Universe war dann die nächste Staffel, die darauffolgende. Die war dann auch sehr düster und so Sachen und das hat den Leuten gar nicht gefallen. Ne?
Ja, also ich habe dir auch ein paar Folgen gesehen, aber ich war nie ein Atlantis und Stargate.
Das ist aber nett, die Stargate Atlantis. Also ich war auch kein, bevor mir der Harald das empfohlen hat, war ich kein Stargate-Fan, aber Stargate Atlantis hat mir schon gefallen.
Das hat mir am besten gefallen von allen Stargate-Serien. Mhm. Ja. Und der Kinofilm natürlich hat mir sehr gut gefallen damals, ja.
Ich habe übrigens eine Filmwarnung auszusprechen. Ich habe es wirklich komplett verdrängt aus meinem Hirn. So eine Warnung ist das. Aber ich habe mir im Kino auf Deutsch die Tribute von Panem Teil 2 angeschaut.
Hast du ja schon den ersten Teil auch angeschaut.
Ja,
und
ja.
Da warst du gar nicht so negativ.
Damals war ich nicht so negativ beim ersten?
Glaube ich nicht.
Ja, wie auch immer.
Ja, wie auch immer, genau, zweiter Teil.
Ja, nein, also Biertaucherwarnung, nicht anschauen, wirklich? Außer man hat wirklich absolut nichts Besseres zu tun mit seinem Leben.
So schlecht.
Ich traue mich das jetzt komplett zu spoilern, weil es ist genau der erste Teil. Mhm. Nur, es ist nur der erste Teil vom ersten Teil, weil der Film hört in der Mitte auf und dann ist er aus, obwohl er Überlänge hat. Mhm. Und dann kommt so ein Ding, also das Fortsetzung folgt, man soll sich quasi den dritten Teil anschauen, also der, was ich jetzt ganz stark vermute, so sein wird wie der zweite Teil vom ersten. Vielleicht ein bisschen anders. Ja.
Ja, das, weißt du, die versuchen das so wie bei Harry Potter. Jetzt haben wir ja, eine absolut, Reihe basiert ja, auf einer Buchreihe.
Ja, jetzt walzen wir das aus.
Genau, jetzt machen wir Split, Split, Split.
Bei Harry Potter hat mich das auch gestört. Der erste war sehr gut, der zweite geht. Mhm. Und es ist immer düsterer geworden. Ja. Und je düster.
Du redest jetzt von den Filmen oder von den
Büchern? Von den Filmen. Ja, ja. Die Bücher sind auch düsterer geworden, aber nicht so schlimm wie die Filme. Und bei den Filmen haben sie es sehr übertrieben. Und da leidet die Geschichte drunter, ja, wenn nur noch düstere Geschichten und Sets sind. Mhm. Das glaub, ist so wie die Ausrede.
Die Grundbeleidung ist ja, dass du ins Kino gehst, um dich zu amüsieren und jetzt nicht. Ja. Und du hast eher ein mieses Leben. Also da brauchst du ja nur Nachrichten schauen, wenn es
dazu macht Düster nicht so viel aus. Aber wie gesagt, bei Star Trek stört es mich auch. Also eine gute, düstere Science-Fiction-Serie, die ich gern geschaut habe, war Kampfstern Galactica. Mhm. Und die war wirklich düster, weil da ging es ums Überleben wirklich der letzten Menschheit und die wird von ihren eigenen Robotern da irgendwie weiter dezimiert. Und es war wirklich düster, aber auch wirklich gut erzählt.
Ja, ich will die Vielfalt im Film. Ich meine, es darf 30% düster sein, 30% lustig sein, ja. Ja, und 30% spannende Kämpfe. Ja. Mhm. Aber nur düster, nur Kämpfe, nur Liebeleien, ja, das kannst du ja vergessen.
Ja, wie gesagt, also Hunger Games kann ich nicht empfehlen.
Schau, den wollte ich mal anschauen.
Ich meine, du kannst ihn anschauen, vielleicht hast du eine komplett andere Meinung, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt.
Ich habe eh nicht, ich hätte mir immer unter der Prämisse angeschaut, so jetzt schaue ich mal was Trashiges.
Also hast du den ersten Teil schon gesehen, oder?
Ich habe den ersten Teil angeschaut, weil du ihn, glaube ich, damals angeschaut hast. Und dann schon. Nein, ja, aber ich fand den ersten Teil schon Popcorn-Kino auch nicht so wahnsinnig toll. Ja. Aber irgendwie habe ich gespürt, okay, die Buchvorlage versucht irgendwas anderes zu erzählen und das ist irgendwie ging es dann. Also ich hätte mir das schon irgendwie zu einem halben Auge diesmal schon gern angeschaut.
Ja, also wenn ich spoilern darf, selben Schauspieler, selbe Handlung, aber nur der halbe Film, aber dafür in Überlänge. Also wieder
lang und dasselbe.
Sie werden alle zusammengefangen, weil das große System tut diese Distrikte da unterdrücken und jetzt müssen es dann irgendwie alle, die eh schon mal gewonnen haben, müssen jetzt noch einmal in die Arena. Und dann war extremer Logikfehler, vielleicht habe ich nicht ganz genau aufgepasst, aber ich habe so mitgekriegt, dass bis jetzt immer nur einer überlebt hat bei diesen Hunger Games, außer jetzt halt im Einserfilm, wo sie, also weil sie so gut verliebt war, und dann beide überleben dürfen.
Ja, genau.
Na, und jetzt treten sie an gegen die ganzen Sieger der anderen Hunger Games. Und das sind aber lauter Pärchen. Also da haben irgendwie immer zwei überlebt. Oder, weiß auch nicht. Oder hat immer zufällig ein Mann und eine Frau überlebt.
Also, das im Spiel
total, ja, ich nehme an, nicht sehr konsistent intern. Und ja, dann wieder endlos geht es darum, welches Gewand sie anhaben bei dieser Präsentation, wo sie sich von den Massen
Lenny Kravitz, ihr Schminkberater oder so.
Ein schwarzer
Schauspieler. Ja, Lenny Kravitz.
Ja, ja, der ist einer der wenigen Guten oder so. Und
überhaupt das Team, da spielt ja auch der Woody Harris, spielt glaube ich auch mit als ein Trainer davon.
Der Blonde, so
ja, genau.
Ja genau, der spielt
so also Schauspieler
sind
relativ gut gecastet, aber ja.
Auch die Jungen sind alle schön, haben so Schmutz im Gesicht, weil sie so in Minen arbeiten oder ständig, wenn sie nicht gerade verliebt schauen und sie im Wald so herum leben also in stylischster Armut. Mhm. Aber ja, und dann nachher werden sie dann in so eine riesige Kuppel getan, wo sie so gegeneinander kämpfen müssen.
Na gut, dann lasse ich den aus. Vielleicht schaue ich mir dann dafür den anderen Trasher, den es zurzeit spielt in Sachen Science Fiction.
Und zwar?
Ender's Game, hast du von dem gehört?
Nein.
Das ist nämlich mit Harrison Ford in einer der Hauptrollen. Auch ein Science Fiction Film. Aber schaut auch am Plakat nicht qualitativ aus, aber so für einen nach der Arbeit. Ich dresche mir meinen Popcorn. Genau, richtig. Dann schaue ich mir den stattdessen an.
Na gut. Ja, na dann freuen Sie sich auf Bitcoin-Update, wenn wir es kriegen.
Ja, wenn wir es bekommen.
Und vor allem auf das Interview mit A. Ich weiß nicht, ob Alfred oder Albert Knorr über sein Buch Mummy Island. Mhm. Harald, ein würdiges Schlusswort.
Viel Spaß beim Experimentieren.
Bleiben Sie uns gewogen und viel Spaß am Gerät.
Und liebe Nerds draußen, nicht vergessen, es ist jetzt bald Adventszeit. Also genau. Die Mitmenschen benehmen sich seltsam. Also in 4 Wochen ist vorbei.
Es wird schon. Okay, tschüss.
neues All-Time-High der Woche, 900,97 US-Dollar.
Best Performing Hedge Fund ever.
Flüge buchen mit Bitcoin.
Hotels buchen mit Bitcoin.
In den Weltraum mit Bitcoins.
Bitcoin schwarzer Freitag.
Wired schwenkt um.
China überholt USA bei Anzahl der Bitcoin-Notes.
China will keine US-Dollar mehr.
Keine Kapitalertragssteuer auf Bitcoin in Korea.
Die Mycelium Wallet Version 1.0 wurde released.
Lösegeld zum Sonderpreis.
Diese Folge 53 findet ihr unter bitcoinupdate.com.
Albert Knorr auf der Wiener Buchmesse Buch Wien 2013. Herr Knorr, wie geht's Ihnen?
Danke, kann nicht genug klagen. Nein, mir geht's gut. Bin auch nicht verrückt, so wie der Protagonist in meinem neuen Buch. Hoffe ich jedenfalls. Mein Arzt hat mir bestätigt, mir geht's gut, ja.
Das neue Buch heißt?
Mummy Island.
Mummy Island? Ist aber auf Deutsch geschrieben. Also
ja, es ist auf Deutsch geschrieben, ja. Und es geht um Schmetterlinge auf einer Pazifikinsel, eine Friedhofsinsel, wo die Indianer ihre Toten früher bestattet haben. Und dort fährt ein Schmetterlingssammler hin, kommt dann zurück und behauptet, die Schmetterlinge auf der Insel wären gefährlich. Kommt in die Psychiatrie und weil er dann eben in der Psychiatrie sitzt, erzählt er dort seinen Alltag, das ist der lustige Teil des Buchs. Gleichzeitig muss er aber für seine Therapie aufarbeiten, was in seiner Vergangenheit passiert ist, eben was auf Mummy Island passiert ist. Und das ist der extrem spannende Teil in dem Buch. Und es geht immer abwechselnd. Das heißt, er schreibt ein Kapitel, was habe ich heute erlebt, mit den Verrückten und was war gestern und wie kam ich überhaupt hierher. Und am Ende gleichen die zwei Handlungsstränge einander sich an, also nähern sich und dann gibt es die Auflösung. Und am Ende, man kann wirklich bis zur letzten Seite miträtseln, glaube ich dem, dass er verrückt ist, glaube ich ihm, dass er nicht verrückt ist. Wer sagt die Wahrheit, wer lügt?
Und das Buch ist schon wie lange im Handel?
3 oder 4 Wochen jetzt.
Also ganz frisch eigentlich. Ja. Und schon erste Reaktionen gekriegt? Also von den Nicht-Testlesern, sondern von jetzt echten Lesern sozusagen?
Ja, also es gibt bereits erste Reaktionen und was mich erstaunt hat, die bis jetzt zurückgeschrieben haben, haben alle gemeinsam über Nacht ausgelesen.
Also in einer Nacht ausgelesen?
Hat mich total gefreut. Ja. Also ich hoffe, es bleibt so. Und mit dem Schluss sind auch bisher alle total zufrieden. Was mich sehr freut, weil ich habe versucht, für jeden wurscht, wie er sieht und ob er jetzt dem einen glaubt, dem anderen, ob er was von Mumien hält, von Schmetterlingen, ob er die für gefährlich hält oder nicht, dass jeder seinen eigenen Schluss hat. Und das dürfte mir gelungen sein.
Also man darf sich sozusagen den eigenen Schluss ein bisschen selber im Kopf
Man darf machen. Sich quasi entscheiden am Ende, wem glaube ich jetzt mehr. Okay, und dann, es gibt zwar eindeutige Indizien, aber trotzdem bleibt ein bisschen was für die eigene Entscheidungsfindung offen. Sehr man kann gut. sagen, mit der Lösung lebe ich lieber oder nein, ich glaube doch lieber die andere.
Und Sie haben auch wie letztes Mal, also Sie haben da einen Cosplayer am Stand und mehrere und Sie haben einen zweiten Stand, wo auch aus Deutschland Mitarbeiter gekommen sind. Also dieses Konzept funktioniert nach wie vor, dass Ihre Fans für Sie weite Reisen in Kauf nehmen.
Genau.
Und dann unbezahlt am Messestand herumstehen.
Genau. Sie kriegen natürlich ihre Aufwendungen ersetzt, also ich zahle die Flüge, ich zahle die Unterkunft und Essen, das ist klar, aber ansonsten sind das wirklich ganz treue Leser, die einfach sagen, okay, wir wollen dich pushen, du sollst mit deinen Büchern groß rauskommen
und jedes Jahr ein bisschen mehr. Diese Marketing-Verstärkungsteams sind gleichzeitig ihre Testleser, Sie haben ja letztes Jahr erzählt, Sie haben so eine Testlesergruppe, mit der Sie praktisch gemeinschaftlich das entwickeln in den Roman.
Genau, na, Testleser kann grundsätzlich jeder werden und aus denen entwickelt sich dann Jahr für Jahr mehr, also einige meiner Testleser sind mittlerweile sogar Co-Autoren bei mir.
Also ganz offiziell, oder?
Ja, ganz offiziell. Mhm.
Aber es steht nur Albert Knorr am Buch drauf,
oder? Nein, es gibt schon ein Buch mit 3 Autoren, zu zweit.
Verstehe.
Also das gibt schon,
Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg und also Sie empfehlen, dass man die Mummy Island lesen soll oder kaufen soll vor allem.
Ja, würde mich natürlich freuen, wahrscheinlich den kleinsten Verlag Österreichs unterstützen. Ja.
Das ist in Ihr eigener Verlag?
Ja, genau. Ich bin eine One-Man-Show mit Leserbeteiligung, sag ich mal.
Ich würde sagen, eine mehrere Menschen. Ne? Und eine Frage noch, wissen Sie, ob Sie vertreten sind in den städtischen Büchereien oder den öffentlichen Pfarrbibliotheken oder ich nehme an, Sie müssen ein Pflichtexemplar an die Nationalbank abliefern. Nationalbibliothek.
Ja, genau. Ne? Es gibt natürlich die obligatorischen Pflichtexemplare, und es gibt auch einige Bibliotheken, die es definitiv angekauft haben, das weiß ich.
Also die kaufen es dann selber, aber Sie gehen jetzt nicht hin und beglücken die oder.
Nein.
Okay. Na, vielen Dank, viel Erfolg noch.
Ja, danke schön.